Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Der demografische Wandel ist ein zentraler Treiber auch der wirtschaftlichen Transformation. Lange schon wird zudem darüber diskutiert, wie man mit diesem Strukturtrend im Rahmen der staatlichen Altersvorsorge umgeht. Professor Dr. Martin Werding von der Ruhr-Universität Bochum war Mitglied der von der Bundesregierung eingesetzten sogenannten Rentenkommission, die im Juni ihren Abschlussbericht mit 33 Vorschlägen vorgelegt hat. Eine zentrale Forderung ist die Einführung einer gesetzlichen Kapitalrente nach schwedischem Vorbild. Für Werding ist wichtig, dass es dabei Konkurrenz unter den Anbietern gibt.
Wir brauchen da Wettbewerb, der hilft in beide Richtungen. Also wenn wir ein staatliches Angebot machen und zu einem Angebot, das der ersten Säule zuzurechnen ist, der gesetzlichen Alterssicherung, da passt sowas durchaus, dann brauchen wir private Konkurrenz, um letzten Endes die Anleger zu schützen vor politischem Druck auf die Anlagestrategien, vor Versuchen, deutsche Infrastruktur, deutsche Industrieunternehmen mit den Mitteln zu retten. Da muss man ein bisschen aufpassen, nicht? Wenn Anleger dann einfach umschichten können, wenn sie merken, dieser Staatsfonds wird missbraucht, dann ist das letzten Endes ein Schutz. Und andererseits international beobachten wir, dass gut gemachte öffentliche Angebote kostenmäßig besser dran sind, ja auch keine Gewinne erzielen wollen, keine Provisionen zahlen. Klar brauchen sie irgendeine Form von Erreichbarkeit in dem Sinne, aber sie brauchen keinen Vertrieb. Und so dieses Wechselspiel, die einen halten die anderen im Schach, was den politischen Risiken betrifft und umgekehrt, was die Kostensituation betrifft. Das ist eigentlich in Schweden, das ist in Großbritannien bei der betrieblichen Vorsorge jeweils ein Erfolgsmodell. Und es wäre zu wünschen, dass wir das auch so hinkriegen.
Ja, lieber Herr Werding, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und zu den Ursachen zweifellos zählt auch der demografische Wandel. Ich würde mich heute gerne mit Ihnen unterhalten über die präsentierten 33 Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten, ja, sie heißt Alterssicherungskommission, kurz wird sie Rentenkommission genannt, der Sie ja angehört haben. Ausgangspunkt sind ja die Strukturverschiebung, man könnte eben auch sagen Transformation der Bevölkerung und da sind wir beim Stichwort. Ich weiß nicht, Herr Werding, wann zuletzt ein Kommissionsbericht von der Politik, so sagt sie es zumindest, vollständig umgesetzt worden werden soll. Hat Sie dieses Statement der Politik überrascht oder haben Sie es aufgrund von Sondierungen, die Sie immer mal machen, auch erwartet?
Nee, wir haben bis zuletzt eigentlich gerungen um inhaltliche Einigung bei strittigen Punkten zwischen den beiden Koalitionsparteien. Wir hatten ja jetzt viele Jahre große Koalitionen, wo sehr unvereinbare Ideen zur Rentenversicherung bestanden, wo man einfach gesagt hat, wir einigen uns gar nicht, wir machen alles, was uns irgendwie sinnvoll erscheint, ohne Blick auf Finanzierbarkeit, auf die Frage, wie das zusammenpasst. Und in der Kommission haben wir eben intensiv über einzelne Themen gesprochen und auch immer gute Mehrheiten gehabt für Veränderungen, die dann doch irgendwie sinnvoll und stimmig schienen. Die Politik hat dann aber gleichsam nochmal die Regeln angezogen. Frau Baas hatte signalisiert, wenn da Einstimmigkeit besteht bezüglich des Konzeptes, dann können wir es umsetzen. Und das ist eine Stelle, wo wir uns alle angeguckt haben und gesagt haben, boah, einstimmig, kann man das überhaupt erreichen? Und wir haben es dann aber gemeinsam auch so gelesen, dass wir gesagt haben, wenn wir inhaltlich vorankommen, dann kann nicht jedem alles gefallen. Dann müssen wir am Ende, und wir haben es wirklich einmal so zur Abstimmung gestellt, tatsächlich uns alle hinter das Gesamtkonzept stellen, ohne Gegenstimmen, ohne Enthaltungen sogar, trotz Bauchschmerzen, die man in jedem Punkt haben konnte. Und das war wirklich eine Frage so der letzten 8 Tage, ob wir dieses Ziel erreichen oder nicht. Und danach war die Politik natürlich unter Zugzwang. Wenn wir Ihnen das jetzt so hinlegen, und da wollte ich hin mit der Kommission, ein umsetzbares Konzept hinlegen und sehen, können die das.
Besonders bemerkenswert, wenn man mal so ein bisschen die einzelnen Elemente durchgeht, die im Vordergrund stehen, weil für das deutsche Altersvorsorgesystem ja innovativ sind die Vorschläge zur gesetzlichen Kapitalrente nach schwedischem Vorbild im Wesentlichen, obwohl ein solches Element ja schon lange gefordert wird. rührte der bisherige Widerstand daher, dass die Deutschen, wenn man das so pauschal sagen darf, kein Kapitalmarkt und erst recht keine Aktienfans sind?
Das spielt ganz klar eine Rolle. Also im Grunde, wenn man demografische Alterung hat, weniger junge Menschen, die Beiträge zahlen können, die direkt Renten im Umlagesystem finanzieren, dann ist Kapitaldeckung eigentlich ein No-Brainer. Ja, wo also Generationen, die vielleicht relativ zahlenmäßig stark sind, Babyboomer eben rechtzeitig anfangen, Geld beiseite zu legen, damit sie eine Rente kriegen, ohne dass die jungen Leute das zahlen müssen. Und dem haben wir uns in Deutschland nur ganz, ganz langsam angenähert. Wenn man sieht, welche Rentensysteme international als vorbildlich gelten, Niederlande, Schweden, die haben Kapitaldeckung eben nicht nur in einem Instrument, sondern die haben gut ausgebaute betriebliche Systeme, die private Vorsorge funktioniert da und die staatlichen Renten haben da auch auf verschiedene Weise Kapitaldeckung. Und wir in Deutschland haben uns mit der Riester-Rente vor über 20 Jahren ein bisschen in die Richtung bewegt.
Das war nicht so der Hit geworden.
Ne? Überhaupt nicht. Und zwar genau deswegen, weil, glaube ich, die frische Erfahrung damals war, Menschen hatten vor dem Hintergrund, wo das in Deutschland tatsächlich lange Zeit nicht sonderlich beliebt war, erste Erfahrungen mit dem Aktienmarkt gemacht, Telekom-Aktien gekauft, am neuen Markt so ein bisschen experimentiert, auf eine Weise, die für Altersvorsorge nicht taugt. Nicht, man kauft Einzelaktien und hofft, dass die irgendwie möglichst schnell an Wert gewinnen. Das war also dann nach dem Platzen der E-Commerce-Blase 2000, 2001 im Grunde nicht mehr das Bild. Und dann hat man diese Riester-Rente so angelegt, dass sie möglichst sicher ist, mit Garantien und allem. Und da kann eben einfach nichts rauskommen, weil Garantien teuer sind, weil sie Erträge kosten und weil dann auch noch die Anbieter relativ hohe Kosten draufgeladen haben. Also wir haben es bisher ganz vorsichtig und falsch angefasst. Wir müssen da freier werden.
Und was sind denn Ihre Vorstellungen? Soll es allein ein staatliches Angebot für diese Komponente geben oder soll auch auf Wettbewerb gesetzt werden?
Wir brauchen da Wettbewerb. Der hilft in beide Richtungen. Also wenn wir ein staatliches Angebot machen und zu einem Angebot, das der ersten Säule zuzurechnen ist, der gesetzlichen Alterssicherung, da passt sowas durchaus, dann brauchen wir private Konkurrenz, um letzten Endes die Anleger zu schützen vor politischem Druck auf die Anlagestrategien, vor Versuchen, deutsche Infrastruktur, deutsche Industrieunternehmen mit den Mitteln zu retten. Da muss man ein bisschen aufpassen, nicht? Wenn Anleger dann einfach umschichten können, wenn sie merken, dieser Staatsfonds wird missbraucht, dann ist das letzten Endes ein Schutz. Und andererseits international beobachten wir, dass gut gemachte öffentliche Angebote kostenmäßig besser dran sind, ja auch keine Gewinne erzielen wollen, keine Provisionen zahlen. Klar brauchen sie irgendeine Form von Erreichbarkeit, in dem Sinne, aber sie brauchen keinen Vertrieb. Und so dieses Wechselspiel, die einen halten die anderen im Schach, was die politischen Risiken betrifft und umgekehrt, was die Kostensituation betrifft. Das ist eigentlich in Schweden, das ist in Großbritannien bei der betrieblichen Vorsorge jeweils ein Erfolgsmodell. Und es wäre zu wünschen, dass wir das auch so hinkriegen.
Aber muss sich nicht der Staat, wenn er jetzt dieses Element neu im Rentensystem verankert, gemeinsam mit anderen, viel intensiver um das kümmern, was wir finanzielle Bildung nennen?
Auf jeden Fall. Also natürlich sollte so ein staatliches Angebot schon auch, ich sag mal, klickbar sein, einfach sein, verständlich sein und damit auch diejenigen sofort mitnehmen können, die tatsächlich keine Finanzbildung haben. Aber Wahlmöglichkeiten zu nutzen, ein privates Angebot zu wählen oder auch neben dem, was jetzt als gesetzliche Kapitalrente vorgesehen ist, mit 2 Prozentpunkten, das reicht offen gestanden noch nicht aus, neben unseren gesetzlichen Renten zur Lebensstandardsicherung im Alter, da Erfahrung zu gewinnen, in dem Sinne praktische Finanzbildung zu erwerben, kann helfen, dann auch im Bereich der betrieblichen Vorsorge, wo man auch nicht so viel Wahlmöglichkeiten hat, oder bei der staatlich geförderten Private jetzt bessere Entscheidungen zu treffen und insgesamt besser vorzusorgen.
Also 2 Prozentpunkte sind es jetzt initial oder es läuft erstmal darauf hinaus, so muss man sagen. Aber auch das fällt ja in eine, so könnte man vielleicht sagen, schwierige Zeit, ungünstige Zeit, was die konjunkturelle Entwicklung, also die Wirtschaft angeht, die belastet wird und auch die Verbraucher. Gab es in der Kommission Überlegungen, deshalb dieses Element zwar zu verankern, aber zu verschieben?
Verschieben eigentlich nicht. Klar haben wir darüber nachgedacht, wie schnell man sowas in Gang setzen kann. Wir schlagen konkret vor, jetzt 28 schon anzufangen. Das ist sehr schnell. Das muss man sich klar machen.
In Relation zu dem,
was aus der Lage. Und dann innerhalb von, also mit jeweils kleinen Schritten 0,5 Prozentpunkte über 4 Jahre aufbauen auf 2%. Das gibt eine gewisse Reaktionszeit. Nicht die Belastung für die Arbeitnehmer ist ja eine Sache, denen kann man erzählen. Ihr spart jetzt für euch selber. Ihr zahlt keine Beiträge an ein Umlagesystem, die erstmal weg sind. Und ihr müsst hoffen, dass ihr 30 Jahre später dann noch auch eine gute Umlagerente kriegt. Sondern ihr zahlt in ein System, wo ihr zuschauen könnt, wo das Vermögen liegt, wie es sich für euch entwickelt. Bei den Arbeitgebern ist das schwieriger. Die haben die zusätzliche Kostenbelastung und werden erst im Zeitablauf davon profitieren, dass wir keine weiteren Beitragssatzsteigerungen haben. Aber wenn wir das zu sehr in die Zukunft schieben, dann dauert es zu lang, bis diese zusätzlichen Renten eben auch das Sicherungsniveau erkennbar beeinflussen. Ja, nach 5 Jahren Ansparzeit kommt da noch nicht viel raus. Und nach 10 wird es langsam interessant, so richtig fliegen tut so ein System erst, wenn man 40, 45 Jahre erwerbsbegleitend eingezahlt hat. Dann kommen wir zu Sicherungsniveaus, die wir ganz lange nicht gesehen haben in Deutschland. Aber wir müssen irgendwann damit anfangen, auch wenn die Zeit gerade ungünstig ist.
Für Aufsehen hat darüber hinaus gesorgt, dass das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Es gibt viel Kritik, gerade jüngerer Menschen. Ist die für Sie verständlich?
Nicht ganz. Ich habe von jungen Leuten gehört, dass sie jetzt im Grunde später in Rente gehen müssen, damit die Babyboomer weiter fette Renten bekommen. Das stimmt ja nicht zusammen. Also wann jemand, der heute 25, 30 ist, in 30, 35 Jahren in Rente geht, ist völlig irrelevant für die Frage, wie wir die Renten 2035 finanzieren. Die jüngeren Menschen sollen länger arbeiten zur Sicherung ihrer eigenen Rente. Denn das ist der zweite Aspekt des demografischen Wandels. Wir haben einmal die gesunkenen Geburtenzahlen, die die zahlenmäßigen Relationen von Beitragszahlerinnen auf der einen Seite, Rentenbeziehenden auf der anderen Seite ungünstiger werden lassen. Wir haben einen klaren Trend der steigenden Lebenserwartung. Wir wissen nicht, wie stark der in den nächsten 30 Jahren sein wird. Wir müssen aber damit rechnen, dass Menschen ja so alle 10 Jahre annähernd ein Jahr, vielleicht ein bisschen weniger, zuletzt ist das ein bisschen gedämpft worden, diese Erwartung, länger leben. Und das bedeutet, wenn wir das alles in längere Rentenlaufzeiten geben, dann müssen die monatlichen Renten immer kleiner werden. Also wer in 35 Jahren in Rente geht und monatlich eine brauchbare Rente haben will, der muss bereit sein, auch ein bisschen länger zu arbeiten. Das ist ein vernünftiger Ausgleich. Und so wie wir es angelegt haben, passiert es auch nur, wenn und in dem Maße, wie die Lebenserwartung tatsächlich steigt.
Also ist die Kritik unberechtigt derjenigen, die sagen, wir müssen als jüngere Menschen länger einzahlen, wir müssen länger arbeiten, aber am Ende kriegen wir doch weniger Leistung als unsere Eltern? Oder stimmt es doch?
Weniger Leistung aus dem Umlagesystem wahrscheinlich. Das kann man, je besser die kapitalgedeckte Ergänzung sich entwickelt, gezielt herunterfahren, und das senkt dann eben auch die Beitragsbelastung für den Rest des Erwerbslebens der heute Jüngeren und erst recht die Beiträge ihrer Kinder und Kindeskinder. Ja, man muss immer so Generationen folgen. Ja, und die Gesamtrente der heute Jungen wird definitiv besser sein. Also für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre kann man das noch nicht versprechen. Da können Kapitalmärkte sich auch relativ ungünstig entwickeln. Aber in den längeren Wellen haben wir da klar einen Gewinn zu erwarten. Wenn man 40 Jahre, 45 Jahre im Grunde Monat um Monat einzahlt, dann ist sogar eine Krise eine gute Nachricht, weil man vorübergehend Aktien billig dazu kauft und anschließend eben am Wiederaufschwung teilnimmt. Also sie werden eine höhere Rente kriegen und sie müssen eben nur deswegen länger arbeiten, weil sie auch proportional eine längere Rentenlaufzeit haben werden.
Aber ein Thema ist auch gerade unter jüngeren Leuten noch sehr verbreitet, woran sie Kritik üben, das ist das Thema Minijobs. Abschaffung in Anführungszeichen, also Abschaffung des steuerlichen Privilegs, der Sonderregelung kann man sagen, für Minijobs. Da gehen zahlreiche Branchen, auch Politiker, nach oben. Ist das ein Punkt, der von einer großen Bedeutung ist, der also viel nutzt vom Volumen her? Warum Sie den auch mit einbezogen haben?
Also wenn es nur darum ginge, dass bisherige Minijobs jetzt in Zukunft auch Rentenversicherungsbeiträge zahlen, im Grunde müssen sie es ja, die Betroffenen können nur rausoptieren und das tun fast alle, ja. Über 80%. Wenn es nur um diese Beiträge ginge, wäre es völlig bedeutungslos für die Rentenfinanzierung. Es geht im Prinzip bei den Minijobs um mehr. Es geht darum, dass die heutige Minijob-Einkommensgrenze eine Art Beschäftigungsgrenze für viele ist, nicht so sehr für Studierende. Aber auch dort gibt es das Phänomen, dass die pro Stunde plötzlich mehr verdienen und dann weniger arbeiten, damit sie die Minijobgrenze nicht verletzen. Bei Studierenden ist da vor allem auch noch die studentische Krankenversicherung ein Thema. Das könnte man separat regeln. Wir haben mit den Minijobs vor allem so im Bereich von Frauen im mittleren Erwerbsalter eine echte Bremse für ihre Erwerbsbeteiligung. Jetzt in Zusammenwirken auch noch mit Ehegattensplitting und Mitversicherung in der Krankenversicherung, wo Menschen mal anfangen mit einem Minijob, weil das neben Kinderbetreuung genau das ist, was sie machen können. Und dann aber anschließend, wenn die Kinder älter werden, die Betreuungssituation sich entspannt, da klemmen bleiben. Und das heißt, eine Folgewirkung könnte sein, wenn wir die Minijobgrenze rausnehmen, dass wir insgesamt mehr Erwerbsbeteiligung, mehr reguläre Beiträge bekommen, über das hinaus, was an Beiträgen nur auf heutige Minijobs fällig ist. Und an der Stelle wird es interessant. Und im Grunde sind es auch eher so diese arbeitsmarktpolitischen Überlegungen, plus die Tatsache, dass so lebenslange Minijob-Karrieren tatsächlich Altersarmutsrisiken nach sich ziehen. Das sind die beiden Gründe, weshalb wir in der Kommission gesagt haben, im Grunde können diese Sonderregelungen weg. Das ist jetzt sehr verkürzt in die Öffentlichkeit gekommen. Minijobs verschwinden. Man kann dann gar nicht mehr kleine Teilzeit arbeiten. Das geht natürlich weiter. Und da kann man weiterhin auch unbürokratisch mithilfe des Arbeitgeberservice der Minijobzentrale vorgehen. Da wird jetzt schon auch ein bisschen, glaube ich, aus Brancheninteressen heraus der Widerstand geschürt. Wie es an der Stelle ausgeht, ob das 1:1 im Reformpaket bleibt, weiß ich nicht. Wenn man Studierende und Rentner, Rentnerinnen wieder reinnehmen würde und sagen würde, die können weiter Minijobs machen, wäre das kein Problem.
Noch ein Thema, das umstritten war, die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63. Auch da die Frage, wie hoch ist der Stabilisierungsbeitrag und wie verfährt man mit den Berufsgruppen, die ja immer als Legitimation auch für diese Regelung dienen, also die vielen Dachdecker, die wir haben, das wird nicht nur in Anführungszeichen, aber vielleicht berechtigte Pflegenden.
Ja, also erstmal, was bringt das für die Rentenfinanzierung? Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es kommt darauf an, was die Menschen, die jetzt mit einer bestimmten Altersgrenze, die ist aktuell gar nicht mehr 63, sondern etwa 64,5, die der abschlagsfreien Rente gehen können, was die machen, wenn es diese Sonderregel nicht mehr gibt. Gehen die früher mit Abschlägen in Rente? Das wäre jetzt finanziell für die Rentenversicherung nicht so toll. Arbeiten die länger, um abschlagsfrei zur Regelaltersgrenze zu arbeiten? Das ist das ganze Spektrum. Als die Regel eingeführt wurde, hat sie definitiv die Rentenversicherung Geld gekostet. Deshalb erwarte ich, dass die Abschaffung da auch Entlastungen bringt. Aber die Frage ist, wie groß werden die sein? Hängt von Verhaltensreaktionen ab, die wir nicht kennen. Der entscheidende Punkt, und da hatten wir eine gute Diskussion in der Kommission, war eigentlich, welches Problem will man mit dieser abschlagsfreien vorzeitigen Rente lösen? Und wenn man dann guckt, wer die in Anspruch nimmt, das sind Menschen, die überdurchschnittlich gesund sind, genau deswegen so viele Erwerbsjahre angehäuft haben. Das Gegenteil, also genau die Dachdecker findet man da eigentlich nicht, die schaffen das gar nicht so lange. Und andere belastete Berufsgruppen. Und da haben wir mit ganz großer Mehrheit gesagt, diese Regelung nützt eigentlich Leuten, die sowieso privilegiert sind in unserem Rentensystem, löst überhaupt keine Härtefälle als Problem und darum kann die weg. Und was wir dann gemeinsam gemacht haben, war weiter zu suchen nach einer angemessenen Härtefallregelung für Menschen, die gesundheitlich belastet sind. Und wir haben dann gesehen, die Erwerbsminderungsrente, die genau für solche Fälle ja ist, die ist in den letzten Jahren mehrfach deutlich verbessert worden. Da fehlen im Grunde noch Beobachtungen über die genauen Wirkungen, die wollen wir abwarten. Wir haben gesagt, das muss man monitoren. Zuletzt gibt es da jetzt ein besseres Fallmanagement, das wirklich mal die Person an der Hand nimmt und sagt, kannst du noch wieder in den Arbeitsprozess zurück? Dann ist Reha das, was wir machen, oder ist es tatsächlich vorbei? Und dann könnten wir uns vorstellen, so haben wir es aufgeschrieben, dass man rentennah, vielleicht weiter ab Alter 65, unter Bedingungen einer echten Einschränkung des Gesundheitszustandes auch weiter vorzeitig abschlagsfrei in Rente geht, aber eben nicht mehr nur, weil man so viele Jahre hat und auch eben nicht so, dass dann irgendwie große Massen von Menschen, weil sie ein bisschen nicht mehr fit sind, aufhören, sondern dass man ernsthaft sagt, hier lohnt sich keine berufliche Veränderung mehr, jede Umschulung ist im Grunde verschwendet für die Menschen, um die es geht, gibt es keinen Arbeitsmarkt mehr bis zur Regelaltersgrenze.
Vielleicht eine naive Frage, aber warum ist das Alter eigentlich beim Renteneintritt eine so zentrale Größe?
Ja, also selbst ein Umlagesystem wie unsere bisherige gesetzliche Rente muss so einen Schuss Versicherungsmathematik berücksichtigen. Und da ist es nun mal so, für die Frage, wie hoch eine Rente sein kann, spielen gleichsam zwei Dinge eine Rolle, wie lang oder wie viel man eingezahlt hat und wie lang die Rente laufen soll. Und das ist eben nicht allein von der Zahl der Beitragsjahre, sondern von der Frage abhängig, wie alt ist man beim Rentenzugang und was ist die erwartete Restlebenserwartung.
Also wenn man den Renteneintrittsalter nach hinten schiebt, profitiert man doppelterweise sozusagen. Es wird länger eingezahlt und die Wahrscheinlichkeit, dass man auch wieder etwas daraus erhält, sinkt.
Ja.
Das kann man schon sagen. Die Berufsgruppe der Beamten, der beide angehören, die ist verschont worden von der Kommission. Sie müssen nicht in die Rentenkasse einzahlen. Warum wäre eine solche Beitragspflicht aus Ihrer Sicht nicht zielführend?
Ja, also dass wir Beamte verschont haben, kann man so nicht sagen. Wir hätten es uns aber wahrscheinlich wesentlich leichter machen können, wenn wir als Kommissionsempfehlung aufgeschrieben hätten, gliedert Beamte in das gesetzliche Rentensystem ein. Wir hätten viel Beifall bekommen und gleichzeitig wäre mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nichts passiert. Denn Beamte sind ganz überwiegend Landesbedienstete. Unser Auftraggeber ist die Bundesregierung, unsere Adressaten sind der Deutsche Bundestag. Die kümmern sich um einen kleinen Anteil der Beamten, die eben auf Bundesebene verbeamtet sind, während auf Länderebene da Reaktionen dieser Art nicht zu erwarten.
Und Sie meinen auch nicht, dass das sozusagen das eine zum anderen geführt hätte?
Halte ich für unwahrscheinlich, denn also das Beamtensystem ist auf Dauer, so wie es jetzt ist, nicht finanzierbar. Bin ich schon ganz lange eingetreten, auch für Reformen, die allerdings auch die Unterschiede beachten. Eine Beamtenversorgung hat im Grunde zwei Komponenten, die nicht getrennt sind, nämlich so eine Art Regelabsicherung wie die gesetzliche Rente plus eine betriebliche Absicherung, für die traditionell besondere, nämlich beamtenrechtliche Maßstäbe gelten, Alimentation, lebenslang wegen Dienst- und Treueverhältnis. Das kann man an der Stelle mal wirklich prüfen. Ich habe auch schon für den Sachverständigenrat ein Konzept entwickelt, wie man Beamte zumindest von der Art der Berechnung ihrer Alterssicherungsansprüche her im Grunde ins Rentensystem eingliedern kann. Es gibt da nur ein wirklich großes Problem, nämlich, dass die Euros, die als zusätzliche Beiträge ins Rentensystem fließen würden, in den Länderhaushalten fehlen zur Finanzierung der bisherigen Pensionsverpflichtung. Der Unterschied ist ja, Rentenbeiträge zahlt man, wenn die Mitarbeiter aktiv sind. Pensionen werden bezahlt, wenn die ehemaligen Mitarbeiter im Rentensystem sind. Und wenn die Länder beides stemmen müssen, dann fehlen ihnen die Mittel für Bildung, für Infrastruktur, für die Länder verantwortlich sind, für viele andere öffentliche Aufgaben. Drum wäre das richtige Konzept, auf Länderebene diese Haushalte, also diese Kreisläufe zusammenzuschrauben, im Grunde ein eigenes Umlage-Rentensystem für die Beamten daraus zu machen. Zweigliedrig, gesetzliche Rente, dasselbe Recht plus eine beamtenrechtliche Zusatzversorgung. Das ist finanzpolitisch machbar, aber eben in der Umsetzung wirklich erst in der langen Frist interessant. Und wir haben in der Kommission einfach gesagt, lass uns Realisten bleiben. Wir haben ein paar Dinge aufgeschrieben, wo man Beamten im geltenden Recht doch den einen oder anderen Einschnitt verpassen kann. Selbe Altersgrenzenregelung, das ist beim letzten Mal bei der Anhebung von 65 auf 67 teilweise erst sehr verspätet umgesetzt worden. Das kann man besser machen. Wir sehen auch einen gewissen Nachholbedarf bei der Höhe der Beamtenversorgung. Die ist nicht so stark prozentual gesenkt worden, wie gesetzliche Renten im Niveau zurückgegangen sind in den letzten 20 Jahren. Und wir haben einfach mal frech gesagt, bisher werden Beamtenpensionen nach den Dienstbezügen der letzten 2 Jahre berechnet. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zur gesetzlichen Rente. Daraus könnte man doch mal 5 oder 10 Jahre machen. Das klingt nicht nach viel. Aber in der Beamtenversorgung wäre das eine Revolution und würde direkt gegen einschlägige Verfassungsgerichtsurteile gehen, die man im Grunde dann, wie man hoffen würde, neu unter gewandelten Rahmenbedingungen zustimmend dafür haben könnte.
Da ist ja schon ein bisschen Sprengstoff drin. Aber andererseits, die Einbeziehung von DAX-Vorständen, von Politikern, ist das mehr als reine Symbolik?
Das ist tatsächlich für die Rentenfinanzierung reine Symbolik. Manchmal braucht man solche Symbole aber auch. Jetzt gerade die Politik, da wurde ja schon lange nach gerufen, dass die im Grunde demselben Recht unterliegt, das sie gestaltet, ist etwas, was viele Leute sehen wollten. Wir hatten 3 Mitglieder des Bundestages in der Kommission, die durchaus verschieden darüber gedacht haben, aber am Ende mitgestimmt haben. Und die DAX-Vorstände kamen so gleichsam in letzter Minute. Jemand hat im Grunde gesagt, da ist auch noch eine Gruppe. Die werden bislang nicht als Beschäftigte behandelt, sondern als Organe einer Kapitalgesellschaft. Ob man die jetzt eingliedert oder nicht, damit steht oder fällt das Konzept nicht. Aber wir haben sie mal auf die Liste geschrieben.
Wenn es für die Zustimmung sorgt, dann mag es ja auch vielleicht gut sein. Beiträge einerseits, Rentenzahlung andererseits, das sind zentrale Punkte. In der Administration der Rentenversicherung stecken da nicht auch noch Effizienzpotenziale, sind sehr hohe Fallzahlen. Das wiegt irgendwo nach Skalierbarkeit, die man eventuell auch ausnutzen könnte. Kann die Einführung von KI hier helfen, solche Einsparpotenziale zu nutzen? Wie sieht Ihr Blick darauf aus?
Also Effekte von KI irgendwie zu quantifizieren, ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen schwierig. Aber ich bin absolut sicher, dass sie im Bereich der Verwaltung des Rentensystems Fortschritte bringen kann, ja sogar bringen muss. Wenn man sich vorstellt, welcher Personalapparat heute tätig ist in der deutschen Rentenversicherung auf allen Ebenen, das sind ja letzten Endes immer noch mehrere unabhängige Träger. Und wenn man etwas weiß über Demografie, Fachkräftemangel und so weiter, dann ist völlig klar, dass wir solche Dinge im öffentlichen Sektor an vielen Stellen, aber auch hier, soweit es Routinevorgänge sind, automatisieren müssen und können. Und dass KI da große Schritte nach vorne bringt. Da gehört manchmal ein bisschen Mut dazu, auch eine gewisse Infrastruktur, die in der Rentenversicherung auch nicht so toll ist, was uns die Präsidentin der deutschen Rentenversicherung mehrfach über ihre IT berichtet hat, lässt einen manchmal die Haare raufen. Aber im Prinzip sind da Möglichkeiten drin. Wir haben auch das an einer Stelle in dem Kommissionsbericht verankert, Verwaltung noch stärker verschlanken, die Selbstverwaltung auch noch ein bisschen durchlässiger von oben nach unten machen, dass wir im Grunde über die DRV-Bund wirklich die IT-Prozesse zum Beispiel des Gesamtsystems steuern können. Das ist heute nicht vorgesehen. Und dann auch solche Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen.
Kommissionsberichte sind ja letztlich auch immer Kompromisse. Worum wurde am härtesten gerungen und an welcher Stelle mussten Sie auch persönlich über Ihren Schatten springen? War es die Beibehaltung der Mütterrente?
Nein, interessanterweise gar nicht. Wir haben eigentlich ohne lange darüber zu diskutieren in der Kommission von Anfang an gesagt, wir führen nicht die Koalitionsverhandlungen nochmal. Wir lassen das mit dieser Mütterrente 3 erstmal so, wie es ist. Wir rühren auch die Festlegung der Haltelinie bis 2031 nicht an. Eins von beidem rauszunehmen, hätte uns viel an der politischen Umsetzbarkeit gekostet und auch an Konsensmöglichkeiten in der Kommission. Also das blieb gleichsam stehen. Da kann die Politik aber selber auch noch drauf kommen, dass da ein Problem ist. Nicht? Während wir getagt haben, hat der Finanzminister bei der Aufstellung des Bundeshaushaltes 2027 gesagt, er muss 4 Milliarden einbehalten von den Bundesmitteln, die er an die Rentenversicherung rüberschiebt. Dann wurden wir gefragt, was können wir tun an Einsparungen in diesem Umfang? Das ist überhaupt nicht unser Auftrag. Fürs nächste Jahr 4 Milliarden einspannen, sorry. Das ist übrigens ziemlich genau der Betrag, den die Mütterrente 3 dann kostet. Also können die das doch bitte unter sich regeln im Kabinett und auf den Gedanken kommen, dass man das nicht machen muss. Aber wir haben die Dinge stehen lassen. Ich glaube, der Punkt, wo wir am intensivsten gerungen haben, war die Frage Rentenanpassungen ab 2032. Wie kann es dann weitergehen? Keine Haltelinie mehr. Das war eine Vorstellung, die viele in der Kommission hatten. Sondern Wiedereinsetzung des Nachhaltigkeitsfaktors, der die demografische Spannung ja misst und dann in Dämpfung der Rentenanpassung umsetzt. Also so, dass die Renten langsamer steigen als die Löhne. Und dann gab es natürlich auch welche, die gesagt haben, irgend sowas wie eine Haltelinie brauchen wir noch. Und da gibt es einen sehr fein ziselierten Kompromiss. Wir haben den Nachhaltigkeitsfaktor wieder eingesetzt, den entscheidenden Parameter, der da im Grunde die Dämpfung der Rentenanpassung dann steuert, auch verstärkt gegenüber dem bisherigen Recht, aber nicht so stark, wie es zum Beispiel der Sachverständigenrat Wirtschaft schon mal vorgeschlagen hat, dem ich ja auch angehöre. Und dann haben wir nicht mehr auf die gesetzliche, die Umlagerente allein geschaut, sondern gesagt, ab 32 haben wir beides, Umlagerente und gesetzliche Kapitalrente. Und die Summe aus beidem soll zumindest für die, die neu in Rente gehen, für den Rentenzugang, möglichst über 48% bleiben.
Denn es dauert ein bisschen, bis eben, haben wir eben schon gesagt, aus der Kapitalrente wirklich was rauskommt.
Genau. Und gleichzeitig die Kapitalrente steigt im Rentenzugang an, weil die Leute, die jedes Jahr neu in Rente gehen, dann ein Jahr länger gespart haben. Während jemand, der schon in Rente ist, für den verbessert sich die Kapitalrente nicht mehr. Drum ist dieser Perspektivwechsel vom gesamten Rentenniveau auf die Zugangsrenten schon ganz wichtig, um den Rentenbestand mit Nachhaltigkeitsfaktor bei den Anpassungen kümmern wir uns an der Stelle nicht mehr. Nur wenn die Zugangsrenten unter 48% fallen, dann haben wir gesagt, brauchen wir eine Übergangsregelung.
Wir senden diesen Podcast kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause. Wie hoch sehen Sie die Gefahr, dass man danach doch noch einzelne Teile aus diesem Puzzle herausnimmt, obwohl man ja von einem Gesamtkunstwerk gesprochen hat, aber die Diskussionen sind ja verständlicherweise sehr intensiv über unterschiedliche Teile.
Die Gefahr wird bis zuletzt bestehen, ganz klar. Ich denke, auch wir aus der Rentenkommission sollten möglichst die ganze Sommerpause lang irgendwie so ein Ohr bei den Diskussionen. Ich habe es in der Kommission gesagt, wir brauchen jede Woche ein Kommissionsmitglied vom Dienst, das nicht im Urlaub ist, die Diskussionen verfolgt und gelegentlich begründet, warum war uns das wichtig oder warum haben wir diese beiden Dinge zusammengebunden, warum darf man nicht eines rausnehmen, sondern muss dann irgendwie über das Gesamtpaket nochmal nachdenken. Also das Risiko, denke ich, gibt es bis zuletzt, wobei ich in dieser Koalition, die ja ein bisschen auch zum Erfolg verdammt ist, nicht? Die müssen irgendwo mal jetzt zeigen, dass sie handlungsfähig sind. Ich glaube, dass dieses Rentenpaket es wert wäre, als Beispiel dafür herzuhalten. Da gibt es, glaube ich, schon auch Kräfte, die diese Explosionsgefahr eindämmen, weil alle wissen, wenn ich jetzt das daraus kegeln will, dann macht die Gegenseite an den Stellen nicht mehr mit. Muss man abwarten, ob sich da die Kräfte in Schach halten und ich werde bis zuletzt ein Auge drauf haben. Ich hoffe also auch den Gesetzentwurf sehr genau nachher lesen zu dürfen und vielleicht sogar kommentieren zu dürfen im Bundestag. Es wäre schön, wenn das so kommt. Das löst nicht alle Probleme, aber es sind mehrere große Schritte in die richtige Richtung drin.
Wagen Sie denn eine Prognose, bis zu welchem Jahr diese sehr grundlegenden Reformvorschläge, wenn sie denn in Gänze umgesetzt würden, die Renten stabilisieren können, bevor dann erneut wieder eine Alterssicherungskommission eingesetzt werden muss?
Also ich denke, man muss von Zeit zu Zeit auch nochmal wieder auf das Gesamtsystem schauen. Und zwar mit einem Zeithorizont von so 10, 15 Jahren. Das ist für Politik verdammt lang. Das können dann tatsächlich eher Expertenkommissionen. Und wenn man mal in der Geschichte der Rentenpolitik zurückschaut, ist es auch so, die Politik allein ohne viele Experten hat Ende der 80er Jahre die erste Reform zur Bewältigung des demografischen Alterungsprozesses getan. Gut 10 Jahre später, so von 2001 bis 2007, hatten wir eine Reformphase, in dem Fall auch geleitet von einer Kommission, die einen Bericht vorgelegt hat, der dann so abgearbeitet wurde in den Folgejahren, und zwar von verschiedenen Regierungen. Da war im Grunde der nächste Schritt an Reformen zur Bewältigung der demografischen Alterung nötig. Zu der Zeit war ich im Grunde auch schon als Forscher aktiv und habe mir immer gedacht, naja, das hält jetzt so bis 2020. Und dann muss man wieder ran. 2018 gab es auch eine neue Rentenkommission, die sich aber nicht einigen konnte auf ein Konzept. Und deswegen blieb da alles in der Schublade liegen, was sie gemacht haben. Verspätet haben wir jetzt wieder eine Reformkommission gehabt, die auch, ich würde mal sagen, funktioniert hat in ihrer in ihrem Outreach. Und wenn man das weiterrechnet, so in 10, 15 Jahren, muss man der Politik mal wieder helfen, so ein bisschen länger in die Zukunft zu schauen. Denn Politik allein hat halt so 4 Jahre, maximum 8 Jahre als Zeithorizont und schafft es einfach nicht, mit langfristigen Herausforderungen rational umzugehen.
Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen und würde mit dem langfristigen gerne beginnen. In Ihren Forschungsschwerpunkten, also Bevölkerungsökonomie, Alterssicherung, Familienpolitik, das sind alles langfristige Themen. Gibt es Ihres Erachtens einen maßgeblichen, für die Zukunft wichtigen Trend, dem Sie eigentlich gerne mehr Zeit widmen würden?
Ich glaube, dass Digitalisierung und KI ein ganz, ganz wichtiges Thema sind. Jetzt vielleicht noch gar nicht KI in der Form, wie wir sie bisher kennen, so Sprachmodelle und Ähnliches. Das ist vielleicht noch gar nicht alles, was so eine Technologie am Ende kann. Wir stochern da alle im Nebel. Wir haben im Sachverständigenrat mehrfach uns schon gefragt, ob wir irgendwann mal über Wirkungen von Digitalisierung in einem Kapitel arbeiten sollen. Haben festgestellt, alles, was wir da sagen können, ist total annahmegetrieben. Eine echte Datenbasis gibt es nicht. Das ist eben so das Problem mit echten Neuerungen, ja. Aber sich damit zu beschäftigen, auch in den breiten gesellschaftlichen Auswirkungen, versinken wir alle irgendwann in Computerspielen und
Avatare erledigen die Arbeit,
oder? Avatare erledigen die Arbeit. Oder kann es nicht Innovationsmotor sein, genau eigentlich die Engpässe, die wir haben, wir haben jetzt in entwickelten Volkswirtschaften Fachkräftemangel. Wir müssen ein Stück weit hoffen, dass das Bevölkerungswachstum global irgendwann zum Stillstand kommt. Und da gibt es Zeichen für und dann sogar einen Schrumpfungsprozess einsetzt. Das ist eine Frage des Überlebens dieses Planeten. Und das bedeutet automatisch, dass wir irgendwie Fachkräftemangel überall haben werden, Alterungsprozesse überall haben werden. Und zu wissen, wie man damit umgehen kann und ob uns neue Technologien da helfen, das fände ich total spannend.
Sie sind sehr stark politikberatend tätig. Haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, auch selbst politisch aktiv zu werden, also eine Partei, um möglicherweise auch mehr umsetzen zu können?
Offen gestanden, überhaupt nicht. Ich sehe da eine klare Grenze zwischen dem, was man so als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler macht. Man analysiert Dinge, denkt eben bewusst in viel längeren Zeiträumen, jetzt zumindest bei Themen, die mich interessieren, als Politik das tut und als sie es vielleicht auch ein Stück weit kann, denn sie muss ja regelmäßig Wahlen gewinnen. Und aus der Rolle heraus zu beraten, zu sagen, so müsste man es machen, was oft viel Geduld erfordert, weil Politik nicht zuhört oder gerade mit was anderem, meistens einfach nur mit sich selber, mit Koalitionsgerangel oder Ähnlichem beschäftigt ist. Das ist eine Aufgabe, in die ich ein bisschen reingewachsen bin, aber die ich doch auch sehr gern mache, an die Umsetzung zu gehen. Nicht? Da muss man im Grunde ja unangenehme Wahrheiten nochmal ganz anders den Menschen näher bringen, als ich das vielleicht kann. Ich kann manchmal Sachen aussprechen in einer Geradlinigkeit, da kriege ich böse Post, aber es kostet mich nicht sofort meinen Job. Also das ist ein anderes Spiel und auf meiner Seite da praktisch zu bleiben, das hat mir eigentlich immer gereicht.
Aber von der Ausbildung her, Sie haben Philosophie studiert, Sie haben auch eine Ausbildung im Journalismus absolviert. Wären das auch berufliche Alternativen gewesen oder gab es noch ganz andere Möglichkeiten, die Sie dann aber beiseite gelegt haben, als Sie sich für die wissenschaftliche Karriere entschieden haben?
Also ich habe ein paar Schritte gemacht, als ich jung war, die so leichte Richtungsänderungen gebracht haben. Ich habe direkt nach der Schule mal Philosophie angefangen, nicht weil das ein Beruf werden kann, sondern es war so das grundlegende Wissen wollen, bevor ich mir so ein bisschen was anderes suche. Also es war jetzt kein Sabbatical praktisch, sondern es war schon ein Einstieg ins Studium. Aber ich habe in den ersten 2 Jahren intensiv nachgedacht, was ich machen will. Der Plan war, ich will Journalist werden für politische Themen. Dann war es eine eher kopfgeleitete Entscheidung zu sagen, dafür brauche ich VWL. So ökonomische Basis ist irgendwie doch ganz wichtig für politische Prozesse. Und dann war es aber das VWL-Studium, das mich so zusehends Gefangenschaft genommen hat, so muss ich sagen. Also ich war total begeistert von dem, was ich da fachlich gelernt habe. Ich habe die Journalistenausbildung parallel dazu laufen lassen, Praktika gemacht. Ich hätte nach dem Studium direkt irgendwo anfangen können. Und dann war das Angebot einer Promotionsstelle einfach viel, viel attraktiver. Also an der Stelle habe ich umgeswitcht. Man weiß dann noch nicht, ob man wirklich eine wissenschaftliche Karriere macht. Aber so erstmalig taucht der Gedanke auf und ab dann habe ich eigentlich das verfolgt.
Aber die Kunst zu formulieren, das schadet der Ratsberater nicht. Also vergebens war es sowieso nicht, dass man interpretiert. Aber vorletzte Frage, unsere Studierenden stehen ja auch vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was meinen Sie, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Ich glaube, zwei Dinge sind letzten Endes so das Rückgrat von einer erfolgreichen beruflichen Karriere. Man braucht eine fachliche Ausbildung. Ich bin kein Fan von diesen super gemischten Ausbildungs- oder Studiengängen, wo alle Fächer so an Schmalspurvariante zusammengebracht werden. Ich habe immer davon profitiert, dass ich ja sogar zwei Fächer, aber insbesondere VWL vertieft studiert habe und dann darüber hinaus halt doch viel erfahren musste über Mechanismen der politischen Arbeit und auch über verwandte Fächer. Ich bin heute in der sozialwissenschaftlichen Fakultät tätig, wo ich von den Soziologen, auch von den Politikwissenschaftlern mehr gelernt habe, als ich vorher erwartet hätte. Aber ich habe einen klaren Kern in meinem eigenen Fach. Das ist wichtig. Und das Zweite ist Zusammenarbeiten mit anderen. Also Kommunikations- und Teamfähigkeit. Wenn man die beiden Dinge mitbringt, klares fachliches Profil und neugierig ist, fähig ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dann kann man fast alles erreichen, was man sich so vorstellt.
Gute Botschaft. Letzte Frage, die aber eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern es geht immer um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Wandel, Strukturveränderung, über Transformation zusammen gesprochen. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation ist das Einzige, was uns Stabilität bringen kann. Also dieser Widerspruch, der ist ganz wichtig.
Dann, lieber Herr Werding, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man merkt, er geht hoch bei diesen Themen und das ist wichtig, aber diese langfristigen Themen sind ja auch Marathonläufe und ich wünsche Ihnen eine gute Kondition und Ausdauer, dass Sie weiter diese wichtigen Themen für uns alle nach vorne bringen und für Sie natürlich auch alles Gute. Herzlichen Dank für heute.
Ich danke Ihnen, Herr Paul.